willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft.
In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Natascha Wunsch. Sie ist Professorin an der Universität Fribourg in der Schweiz und forscht dort zu Demokratisierungsprozessen und demokratischer Regression, also Rückschritten in der Demokratisierung. Wir haben mit ihr über ihre Arbeit gesprochen und wie sie eigentlich jeden und jede von uns etwas angeht. Beim Gespräch mit Natascha Wunsch nun viel Vergnügen. Vorher noch ganz kurz der Hinweis, dass unser Buch zum Podcast Kritisches Denken einfach erklärt ab jetzt in der E-Book-Version kostenlos zum Download verfügbar ist. Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite und in den Shownotes zur Sendung. Und nun viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Professor Natascha Wunsch. Natascha, wir kennen uns auch aus dem beruflichen Umfeld, daher per Du. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und da habe ich schon gelernt, dass du so ganz vage irgendwas mit Demokratieforschung machst. Das ist ein Thema, das ist für uns im Podcast immer mal wieder schon auf dem Tapet gewesen. Das ist interessant und finde ich auch relevant, gerade wenn es so um kritisches Denken geht, aber auch für die Allgemeinbevölkerung. Wir leben in einer Demokratie hier bei uns in Deutschland, aber auch in der Schweiz, ringsherum sehr demokratische Regionen auf der Welt. Von daher ist es schon relevant für uns alle. Aber wir haben bisher noch gar nicht geschafft, darüber zu sprechen. Und dann bin ich neulich mal über einen Artikel gestoßen, hat mir mein Vater dann zum Frühstück hingehalten, habe ich gelesen, ja, so auch über Autokraten. Und dann habe ich gesehen, Natascha Wunsch, ja, kenne ich doch, wäre doch was. Und so sprechen wir heute über deine Forschung. Irgendwas mit Demokratieforschung ist so in erster Näherung, was vielleicht für die meisten Hörer dich einordnet. Aber vielleicht magst du selber mal genau sagen, was ist dein Schwerpunkt, was ist dein Forschungsgebiet? Was machst du so, wenn du forschst?
Also ich habe zunächst begonnen, mich zu beschäftigen mit Demokratisierung in Osteuropa. Damals noch aus einer sehr optimistischen Perspektive. EU-Erweiterung, die EU exportiert Demokratie, baut da ganz tolle Demokratien auf mit ganz demokratiefreundlichen Bürgerinnen und Bürgern. Und dann hat sich zum Ende meiner Doktorarbeit herausgestellt, dass das vielleicht alles gar nicht so schön und so einfach läuft, sondern dass da doch auch ganz klare Zeichen, das war im Westbalkan, wo sich da meine Feldforschung abgespielt hat, also im ehemaligen Jugoslawien, dass es da ganz klare Zeichen auch gab, dass die Demokratie sich nicht nur nicht nach vorne entwickelt, sondern eher rückwärts. Also dass man wirklich demokratische Rückschritte sieht, dass in mehreren dieser Länder dann auch Personen an die Macht gekommen sind, die diese zunächst mal legitimen Wahlen genutzt haben, um dann ihre Macht immer weiter auszubauen, so dass es auch immer weniger wahrscheinlich wurde, dass sie abgewählt werden können, einfach durch verschiedene Mechanismen, die sie da genutzt haben. Und zum Ende der Doktorarbeit habe ich dann gemerkt, das passierte natürlich parallel auch innerhalb der EU, also in Ungarn und dann wenig später auch in Polen, und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und mich zu fragen, einmal, wie kommen diese Prozesse zustande, aber vor allem, weil sie ja zumindest in Demokratien beginnen und mit gewählten Vertretern und Vertreterinnen diese Prozesse starten, wieso gibt es nicht mehr Resistenz seitens Bürgerinnen und Bürgern gegen diese Machthaber? Und wieso werden die nicht zumindest nach dem ersten Mandat abgewählt?
Und was sind das genau für Rückschritte, die man beobachtet? Das sind ja verschiedene Bereiche. Kannst du das mal beschreiben?
Ja, also das ist natürlich je nach Land immer unterschiedlich ausgeprägt, aber am stärksten sieht man das eben wirklich in diesen klassischen Bereichen der liberalen Demokratie. Also wenn es geht einmal um Exekutivbeschränkungen, dass man natürlich sagen kann, da sind zwar Menschen gewählt, um eine Regierung zu führen, aber diese Regierung ist natürlich trotzdem zum Beispiel durch Medienfreiheit eingeschränkt, durch juristische Unabhängigkeit, dass Gerichte auch gewisse Gesetze es vorhaben, dann anfechten können. Und das sind so die Mechanismen, die typischerweise als erstes dann angegangen waren, eben kritische Medien, indem man individuelle Journalisten oder auch individuelle Zeitungen, Zeitschriften verfolgt. Entweder sehr, sehr direkt, aber teilweise auch wirklich sehr indirekt, indem zum Beispiel Werbeausgaben vom Staat einfach nicht mehr in diese Medien gelenkt werden und sie dann große Finanzierungsschwierigkeiten bekommen. Und dann eben nochmal konkreter, wenn es so um die vertikale Ebene geht mit den Gerichten, dass da recht systematisch die Unabhängigkeit der Richter ausgehöhlt wird, teils eben auch wieder über legale Vorgehen, aber teils dann auch wirklich so, dass, wie es beispielsweise in Polen war, da neue Richter am Verfassungsgericht benannt werden von einer Regierung, die eigentlich die Kandidierenden der vorigen Regierung hätte akzeptieren müssen als neue Verfassungsrichter.
Das klingt jetzt gar nicht so unähnlich, wie was gerade in den USA auch passiert, oder? Ist das vergleichbar?
Das ist natürlich auch ein ganz besondere Entwicklung jetzt, dass man lange diese demokratischen Rückschritte gesehen hat als etwas, was speziell junge Demokratien charakterisiert, Demokratien, die noch im Wandel sind, also sich in der demokratischen Transition befinden und dann da einfach nicht ganz so den linearen Weg gehen. Aber inzwischen haben wir eben diese demokratische Erosion, wie das manchmal genannt wird, auch in sehr etablierten Demokratien, nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten, wo das sich besonders dramatisch ausdrückt, jetzt gerade in der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump.
Und es können ja auch Aspekte sein, wenn ich das richtig sehe, dass man politische Gegner also wirklich nicht mehr als ja, ins Gegenüber sieht und Gesprächspersonen, sondern dass man sie abwertet oder überhaupt die politischen Parteien sich sehr von anderen trennen, aber auch vielleicht Stimmungen in der Bevölkerung, die auch sowas befördern wie die da oben, die machen ja sowieso, was sie wollen. Das ist ja auch demokratiegefährdend, so ein Stück weit, oder?
Absolut. Also zwei ganz klare Dimensionen in diesen Prozessen von demokratischer Erosion sind einmal eben diese Polarisierung, die du ansprichst, dass wirklich Gesellschaften auch bewusst gespalten werden in wir und die sind dann eben diejenigen, die die Demokratie oder den Staat, wie er ist, gefährdet. Also in Polen wurde das zum Beispiel auch genannt, die echten Polen oder die wahren Polen und dann eben die anderen Polen, die weniger wahr sind. Und die zweite Dimension ist dann eben der Populismus, dass man trennt zwischen dem guten Volk und den guten Bürgerinnen und Bürgern, die dann auch wirklich möglichst direkt diesen Zugang haben müssen zur Macht. Und diese Macht soll entsprechend auch nicht beschränkt werden durch Gerichte, kritische Medien und andere Mechanismen, weil man dann wirklich sagt, das sind eben die da oben, die vorher regiert haben, die haben alles gemacht, wie sie es wollten. Und jetzt brauchen wir diese direkte Volksherrschaft über populistische Parteien.
Wo wir ja auch den Sturm aufs Kapitol gesehen haben als Beispiel, ne? Was ja dann so ein Ausläufer dessen ist.
Absolut, dass man wirklich sagt, die einzige Quelle der Legitimität kommt von den Wählerinnen und Wählern und nichts darf die beschränken. Und wenn dann vermeintlich das beschränkt wird, indem zum Beispiel jemand anders gewinnt und somit eine Machtablösung ansteht, dann darf man auch zum letzten Mittel greifen und das Kapitol stürmen. Oder Bolsonaro hat es ja in Brasilien ganz ähnlich gemacht.
Oder dass man lahmen Wahlen dann einfach diskreditiert und sagt, die sind nicht korrekt abgelaufen, illegitim oder auf eine andere Art Kandidaten ausschaltet und ähnliches. Also es sind ja sehr vielfältige Prozesse, die sozusagen so eine Erosion von Demokratie oder Demokratiegefährdung bedeuten können. Wie macht ihr denn sowas dann messbar oder wie gibt's dann irgendwie einen Indikator oder wie kann man das in der Forschung irgendwie erfassen?
Also es gibt eine sehr interessante Initiative seit 2014, das nennt sich der Varieties of Democracy Datensatz. Und die haben eben nicht einen Indikator, sondern tatsächlich inzwischen mehr als 450 verschiedene Indikatoren von Demokratiequalität, um eben nicht binär zu sagen Demokratie, nicht Demokratie, sondern was sind die ganz verschiedenen Komponenten der Demokratie und wie stark sind die jeweils ausgeprägt? Und die werden dann gebündelt in verschiedene Indizes, zum Beispiel den Liberaldemokratieindex, wo es dann eben vor allem geht um Exekutivbeschränkungen und also fundamentale Rechte. Und somit kann man dann auch dem eine Zahl geben, aber hinter dieser Zahl stehen dann eben eine ganze Reihe Indikatoren, wo man dann ganz genau nachvollziehen kann, wie ist jetzt diese Demokratie oder wie ist dieses politische System gelandet in der Kategorie eben nicht mehr liberale Demokratie, sondern zum Beispiel elektorale Demokratie. Also dann gibt es noch legitime Wahlen, aber es ist nicht mehr eine volle liberale Demokratie oder sogar, wie es zum Beispiel im Fall Ungarns war, in der Kategorie elektorale Autokratie. Also da finden zwar immer noch Wahlen statt, aber es fehlen so signifikante demokratische Elemente, dass man nicht mal mehr von der Demokratie gesprochen hat vor der Abwahl Orbáns.
Vielleicht, das ist super interessant. Vielleicht kann man da noch mal ein klein bisschen mehr ausholen, weil ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Hörerinnen und Hörern ähnlich geht wie mir, dass ich, ohne da groß drüber nachzudenken und das zu reflektieren, wenn ich über Demokratie nachdenke, dann habe ich ein Bild im Kopf. Klar, ich weiß irgendwie antike Griechenland, da sagen viele, kommt das auch her. Aber das waren dann ja auch nur irgendwie die Männer, die da ein bisschen im Kämmerchen entschieden haben. Und dann gibt's so Demokratie hier bei uns, in Anführungsstrichen, westlich Europa oder USA auch, ne, auch in ein paar anderen Ländern. Und dann gibt's andere Staatsformen, Autokratien oder was auch immer. Aber Demokratie ist ja schon auch, du hast gerade gesagt, liberale Demokratie oder da gibt's so auch verschiedene Abstufungen. Wie ist denn das hier so, sagen wir mal jetzt nur bei uns in Europa, wie groß ist da die Bandbreite und was für Arten von Demokratien gibt's denn überhaupt? Vielleicht auch, du sitzt gerade in der Schweiz, oder das ist auch schon eine andere Form von Demokratie als das, was wir hier in Deutschland haben.
Genau, wo natürlich die direkte Demokratie sehr groß geschrieben wird. Tatsächlich ist das auch was in diesem Varieties of Democracy abgebildet wird, verschiedene Demokratieformen, sei es jetzt eben über direktere Demokratie, liberale Demokratie, elektorale Demokratie ist so für sie das Grundverständnis, wo ich aber sagen würde, das ist jetzt in einem europäischen Rahmen dann auch nicht mehr genug, weil da sagt man, es gibt so die Grundinstitutionen sind da, es gibt eine gewisse auch Gewaltentrennung zwischen Judikative, Exekutive, Legislative. Aber da fehlen, was eben die liberale Demokratie ausmacht, wirklich dieses Verständnis dafür, dass nicht die alleinige Legitimität von Wahlen ausgeht, sondern dass auch, wenn dann eine Regierung gewählt ist, diese Regierung wiederum beschränkt werden muss durch nicht nur die vertikale Verbindung zum Volk, sondern eben auch horizontal mit den verschiedenen Institutionen, Parlament und Gerichten und auch sozusagen diagonal, so wird das dann oft genannt, durch unabhängige Medien, aber zum Beispiel auch NGOs, Zivilgesellschaft. Und dass es im Endeffekt so ein ganzes Gefüge ist, was dann zu verschiedenen Konstellationen führen kann, die man aber trotzdem dann entlang einer Skala quasi abbilden kann, wie stark liberaldemokratisch ist denn jetzt das System.
Ja, also wenn wir speziell auf Deutschland schauen, dann ist Deutschland ja auch Teil von der Europäischen Union. Wie hängt das noch zusammen? Weil ich weiß auch, alle paar Jahre gehe ich nicht nur zur Bundestagswahl oder Landtagswahl, sondern auch zur Europawahl. Mir ist tatsächlich, muss ich ehrlicherweise zugeben, nicht so ganz klar, wie das funktioniert. Ich weiß zwar auch, dass du damals in dem Kurs, wo wir uns getroffen haben, dazu dir Überlegungen gemacht hast, wie kann man das auch visualisieren und jemandem beibringen, wie das so in der EU passiert. Ist es jetzt, ich schieb's mal auf die lange Dauer, die es her ist, die paar Jahre, ich weiß es nicht mehr. Und auch wenn ich mich als, ich würde mal sagen, so einfach vom Bauchgefühl her, finde ich, Europa klingt für mich wie eine gute Sache, wie eine sinnvolle Sache. Aber was genau da passiert und was für eine Art von Demokratie da stattfindet, weiß ich gar nicht. Wie ist denn das?
Also die EU ist klassischerweise, wenn man jetzt vom Demokratiebegriff ausgeht, wirklich so ein Mehrebenensystem, wie es viele Föderationen sind. Also so wie man jetzt im föderalen Deutschland zum Beispiel die Bundesebene hat, aber eben auch die Landesebene, Kommunalebene und so weiter, hat man eben in der Europäischen Union nochmal zusätzlich darüber sozusagen und tatsächlich auch darüber im hierarchischen Sinne die europäische Ebene, wo eben auch Gesetze beschlossen werden können. In den Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten der EU entweder ein exklusives oder ein geteiltes Gesetzgebungsrecht gegeben haben. Also die EU kann jetzt nicht in sämtlichen Bereichen regulieren. Das wird ja manchmal so wahrgenommen. Jetzt kommen die wieder aus Brüssel und regulieren uns die Bananen gerade und so weiter. So simpel ist es nicht, sondern dahinter stehen jeweils die Mitgliedstaaten, die sich auch darauf eingelassen haben und die gesagt haben, wir stimmen zu, dass das Europäische Parlament in dem Fall, und das ist das Parlament, für das wir alle drei dann abstimmen, auf deutscher Seite, Gesetze entwickeln kann, Gesetze erlassen kann, die dann auch überall in der EU, in allen Mitgliedstaaten gelten. Und eine Kritik, die dann manchmal gegenüber der EU formuliert wird, ist das sogenannte Demokratiedefizit, weil die Wählerinnen und Wähler in den europäischen Mitgliedstaaten eben nur Zugriff haben auf das Parlament direkt und die Präsidentschaft der Kommission, also dem mehr oder weniger Äquivalent einer Regierung, was auf der nationalen Ebene eine Regierung wäre, die wird benannt von den Mitgliedstaaten. Das heißt, das ist, ja, entzieht sich so ein bisschen eher der Verfügung der Wählerinnen und Wähler. De facto sind natürlich aber die nationalen Regierungen von nationalen Wählerinnen und Wählern legitimiert und insofern ist dieses Demokratiedefizit nicht ganz so schwerwiegend, wie wenn da jetzt komplett über technokratische Prozesse jemand einfach benannt würde.
Auf diesem Index, liberale Demokratie-Index, wie ist denn so jetzt die zeitliche Entwicklung? Du hast ja gesagt, da gab es Veränderungen. Also ich meine, was in Amerika passiert, besorgt uns auch alle. Aber es gibt da sicher auch positive Entwicklungen. Wie kann man das einordnen? Was beobachtest du in den letzten Jahren?
Also es wurde vor ein paar Jahren ein Artikel publiziert, wo auf der Basis dieser Daten, der gesagt hat, wir befinden uns jetzt in der dritten Welle der Autokratisierung. Also oft, wenn man über Demokratisierung spricht, dann geht man so von drei wesentlichen Wellen aus, so vor dem Ersten Weltkrieg, die ersten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und so weiter. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Demokratisierungswelle, nachdem dann der Weltkrieg vorbei war. Und dann eben die dritte Welle der Demokratisierung nach dem Ende des Kalten Krieges. Und die wurden jeweils, deswegen werden sie als Wellen bezeichnet, abgelöst von Autokratisierungswellen, so wie eben nach dem Ersten Weltkrieg und dann im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg eben eine stärkere Autokratisierung. Und in diesem Artikel wird dann eben dargestellt, dass seit den frühen 2000ern man dann eben auch jetzt einen neuen Anstieg von Ländern sieht, in dem es diese Autokratisierungstendenzen gibt. Natürlich, weil es eben Wellen sind und Wellen auslaufen, weiterlaufen, gibt es auch Länder, die sich in diesem Zeitraum zum Beispiel eher eine positive Richtung entwickelt haben. Insgesamt ist der Trend aber so, dass diese Autokratisierungswelle doch recht stark ist, zumal sie eben sich jetzt auch beobachten lässt in Ländern, die man bisher eben als sehr starke, sehr etablierte Demokratien gesehen hat, so wie die USA.
Und das Gefährliche ist, wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch, dass man häufig vielleicht so ein Bild im Kopf hat, so Diktaturen entstehen durch einen Umsturz, irgendeine radikale Wendung oder ähnliches. Und ein häufiges ist ja aber, dass es so gerade diese Erosion stattfindet und diese Prozesse dann manchmal dazu führen, dass zum Beispiel, denken wir an Hugo Chavez oder Mussolini oder Hitler, die dann durch so einen Prozess, wo am Anfang noch eine Demokratie stand, am Ende dann ein autokratischer Herrscher steht.
Genau das. Und das ist auch letztlich das Neue an dieser demokratischen Erosion im Gegensatz zum demokratischen Zusammenbruch, wie er jetzt zum Beispiel mit der Machtergreifung Hitlers ja doch im Endeffekt relativ rapide passiert ist, dass diese kleinen Rückschritte, die dann von den gewählten Machthabern initiiert werden, langsam und über Zeit zu einem politischen System führen, das man eben nicht mehr als Demokratie bezeichnen kann. Ein ganz interessanter Begriff in diesem Zusammenhang ist der sogenannte Frankenstate, also nicht Frankenstein wie das Monster, aber so der Staat, der Stück für Stück so auseinandergenommen wird, dass es am Ende eben ein Monster ist und keine Demokratie mehr. Und jeder einzelne Schritt ist relativ schwer zu beobachten, schwer zu bemerken. Aber in der Gesamtschau merkt man dann, oh, da ist jetzt aber wirklich was recht Dramatisches passiert, mit ganz kleinen Schnitten sozusagen.
Und was sind denn die Ursachen für diesen Prozess, für dieses Democratic Backsliding, sagt man, glaube ich, also für diese Rückschritte? Wie kann man sich das erklären, dass da so eine Stimmung in der Bevölkerung ist oder diese, wie du sagst, dieser Trend, ne?
Also das ist immer noch eine ganz große Forschungsfrage, das Warum, denn wir haben lange Zeit eben beobachtet, versucht zu messen, versucht nachzuvollziehen, was genau passiert da. Und es ist natürlich im Endeffekt ein Zusammenspiel zwischen einerseits dem Angebot, also wer sind diese Politikerinnen und Politikerinnen, die jetzt gewählt werden. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel einfach ganz stark in den letzten Jahren einen Anstieg an populistischen Akteuren, die dann auch eine sehr beschränkte Sicht haben auf, was ist Legitimität. Und Legitimität ist eben in dem Moment, wo sie gewählt sind, dürfen sie dann auch komplett bestimmen, alle Gesetze annehmen, alle alternativen Gewalten aushebeln und so weiter. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist auf Seite der Bürgerinnen und Bürger. Einerseits würde ich sagen, eine gewisse Frustration mit der Unfähigkeit teilweise auch von Demokratien, jetzt gerade im letzten Jahrzehnt, den sehr vielen Krisen, die wir ja auch in Europa miterlebt haben, also sei es jetzt Migration, Wirtschaftskrise, Pandemie, Ukraine-Krieg. Also man hat so den Eindruck, eine Demokratie sollte eigentlich in der Lage sein, Probleme zu bewältigen für Bürgerinnen und Bürger. Dafür werden Politiker gewählt. Und wenn sie dann nicht liefern, dann ist vielleicht auch es an der Zeit, ein neues System auszuprobieren. Das war ja ein bisschen auch der Diskurs, der zum Beispiel in der Corona-Pandemie aufkam. Ah, schauen wir mal nach China, die haben das viel besser bewältigt. Vielleicht braucht man eine Autokratie und dann ist alles effizienter. Und das andere ist, und das ist ein bisschen damit verwoben, eine gewisse Politikverdrossenheit. Einfach zu sagen, es gibt eine gewisse Indifferenz. Wir leben jetzt in Westeuropa schon sehr lange in stabilen Demokratien, vermeintlich. Und deswegen beschäftigt man sich gar nicht so sehr damit. Also man sieht dann eben entweder zunächst einmal rückläufige Wahlbeteiligung und dann aber eben eine Beteiligung oder eine Erstarkung von populistischen Parteien, wo man zu Beginn dann gar nicht so sehr gemerkt hat, ist das jetzt wirklich ein Problem oder ist das vielleicht einfach auch eine gewisse Diversität, die da abgebildet wird und das ist in Ordnung, auch kritischere Stimmen zu haben. Und ich glaube, da hat man sowohl auf europäischer als auch oft auf nationaler Ebene ein bisschen zu spät reagiert und gemerkt, oh, da ist jetzt was, da müssten sich jetzt die liberaldemokratischen Parteien mal klarer positionieren und auch klarer argumentieren, warum ist Liberaldemokratie nicht einfach das System, was wir nun mal haben, sondern auch ungeachtet dessen, dass man nicht immer jede Wirtschaftskrise, jede Migrationskrise sehr, sehr schnell und sehr erfolgreich angehen kann, trotzdem das System, hinter dem wir stehen wollen, unabhängig von Resultaten. Also ich glaube, da ist dann auch ein bisschen eine Verknüpfung entstanden von System und was das System an Resultaten liefert. Und wenn diese Resultate nicht mehr da sind, beginnt man das System selbst in Frage zu stellen.
Ich habe vorab auch mal so ein bisschen die KI, so die Sprachmodelle gefragt, wie sie deine Forschung charakterisieren würden und sowas. Und ein Satz oder ein so ein Sprachbild hat die KI, von daher erstmal die Frage, ob du das so überhaupt gesagt hast. Fand ich aber interessant, dass du so auf der einen Seite die Hardware beschreibst als Institutionen der Demokratie, aber die Software dann eigentlich so die Bürger und Bürgerinnen der Demokratie, die im Rahmen von diesem System funktionieren. Erste Frage, hast du das gesagt? Und dann kam mir dieses Bild nämlich gerade und deswegen frage ich das, weil die Software dann vielleicht die Hardware für gegeben hinnimmt oder als so, das ist nicht zu verändern, das ist einfach so wie ein Hintergrund. Und wir wimmeln so als kleine Elektronen im Software- oder im Hardware-Gerät umher und können das gar nicht beeinflussen. Aber ich habe das dann so verstanden, dass es ja eigentlich gar keine so eine ganz klare Dichotomie ist, sondern natürlich beeinflusst die Software die Hardware auf dem Computer jetzt vielleicht nicht so sehr, außer wir haben irgendwelche Computerviren oder so. Aber ich will das Gleichnis auch nicht überstrapazieren, aber vielleicht kannst du das mal aufklären, was es damit auf sich hat.
Also ich habe das jetzt in der Form nicht so direkt gesagt. Ich habe diesen Begriff schon mal im Rahmen der Demokratieforschung gehört. Aber ich würde es ein bisschen breiter fassen, nicht Institutionen versus Bürger, sondern dass die Software sind ja letztlich die Akteure innerhalb der Institutionen. Ne? Da kann man sagen, es gibt ein Gericht und in diesem Gericht, da können jetzt Richterinnen und Richter sitzen, die haben ein ganz stark liberal-demokratisches Verständnis. Aber da können eben auch Richterinnen und Richter sitzen, die da durchaus abweichende Meinungen haben und vielleicht auch der Meinung sind, dass ihre Rolle hauptsächlich darin besteht, die Regierung, die sie ernannt hat, in ihren Gesetzesvorhaben zu unterstützen und nicht kritisch und unabhängig auf diese Gesetzesvorhaben zu blicken. Insofern würde ich, glaube ich, diese Software-Dimension ein bisschen breiter fassen, um zu sagen, das sind so ein bisschen die informellen Normen, die Institutionen idealerweise unterstützen und komplementieren, aber gegebenenfalls eben auch unterminieren. Und das ist eben auch einer der Stränge meiner Forschung, der sich anschaut, was sind die Demokratieverständnisse von Bürgerinnen und Bürgern und wie erklären die vielleicht, dass sie sich eben genau nicht auflehnen oder zumindest nicht in den frühen Jahren von solch autokratisierender Regierungsmacht auflehnen, weil sie gar nicht so ein genaues Verständnis davon haben von, warum sind denn unabhängige Richter wichtig? Warum ist es wichtig, dass alle die gleichen Rechte haben oder so etwas? Also mehr die normative Dimension. Ja.
Wie misst man das? Also diese Einstellung in der Bevölkerung gegenüber liberalen Demokratien oder was Bürger für wichtig erachten?
Also ich habe das in einem, wie wir sagen, einem Mixed-Methods-Ansatz gemacht, also quantitativ und qualitativ. Quantitativ, indem ich viel stärker die verschiedenen Dimensionen von Demokratie abgefragt habe, als das typischerweise der Fall ist. Also wenn man sich jetzt Umfragen anschaut zur Demokratie, ging es dann über lange Jahre eher darum, dass man fragt, als Bürger, Bürgerin dieses Landes, wie wichtig ist Ihnen Demokratie von 1 bis 10? Aber was genau dann eine 10 bedeutet oder was genau dann Demokratie bedeutet für den einzelnen Bürger, das wissen wir natürlich nicht. Und ich habe das dann aufgegliedert, ein bisschen spiegelbildlich zu diesem Varieties of Democracy Index auf systemischer Ebene, den eben dieser WIDEM-Datensatz benutzt, indem ich sage, wir nehmen an als Forschende, dass wenn Bürgerinnen und Bürger sagen, ich mag Demokratie, dann mögen sie liberale Demokratie. Aber das ist ja erstmal nur eine Annahme. Und deswegen müssen wir sie ganz explizit fragen, also die Frage stellen, ist immer, was ist, also Demokratie bedeutet für unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Menschen. Wie stark stimmen Sie zu, dass das folgende Element ein wichtiger Aspekt der Demokratie ist? Unabhängige Gerichte können die Regierungsmacht beschränken. Die Mehrheit kann sämtliche Gesetze ändern, auch wenn es gegen die Minderheit geht. Eine Demokratie muss Arbeitslose finanziell unterstützen. Also dass man so ganz unterschiedliche Dimensionen abfragt, einmal eben liberaldemokratisch, aber auch ein sogenanntes so mehrheitsbasiertes Verständnis, wo man dann wirklich diesen eher populistischen Zugang hat von, sobald eine Regierung gewählt ist, soll sie ohne Beschränkung regieren können. Aber auch ein eher instrumentelles, dass man sagt, Demokratie bedeutet, der Staat bringt Wirtschaftswachstum oder der Staat bringt Sozialunterstützung oder der Staat gewährleistet politische Stabilität. Und wenn man das abbildet, dann haben wir natürlich alle, würde ich argumentieren, ein multidimensionales Demokratieverständnis. Aber um wirklich in diesen Situationen von demokratischer Erosion zu agieren als Bürger, muss ein Verständnis dafür da sein, dass diese liberal-demokratische Komponente wirklich diejenige ist, die man priorisieren muss. Und das ist eben, und das können wir zeigen durch Umfragen in verschiedenen Ländern, nicht, also absolut nicht bei einer Mehrheit von Europäerinnen und Europäern der Fall.
Das heißt, dass die Bürger nicht erkennen, was eigentlich wichtig ist an der Demokratie, was wir verteidigen müssen, kann man das so...
Genau, dass das Verständnis entweder sehr vage ist oder dass das Verständnis stark beeinflusst ist von populistischen Akteuren, die eben ein anderes, ein eher mehrheitsbasiertes Verständnis versuchen zu befördern und das auch, denen das auch gelingt.
Im Sinne von, wenn mal jemand durch Mehrheitsbeschluss gewählt worden ist, dann darf der auch alles machen?
Genau das. Und ich hatte jetzt eben gesagt, das ist ein Mixed Methods. Also wir haben eben diese quantitativen Umfragen, aber dann haben wir auch qualitativ in verschiedenen Ländern Fokusgruppen durchgeführt, wo wir dann wirklich Bürgerinnen und Bürger untereinander diskutieren lassen, was bedeutet Demokratie für sie und dann auch aufeinander regieren lassen. Und auch da zum Beispiel hat man im polnischen Fall sehr stark gesehen, dieses mehrheitsbasiertes Verständnis auch unter Oppositionsanhängern, die dann sagen, Demokratie ist, was immer die Regierung möchte und wir als Bürgerinnen und Bürger können alle 4 Jahre einmal wählen und dann, wenn wir gewählt haben, dann müssen wir einfach akzeptieren, was die Regierung macht. Und wenn wir nicht die für diese Regierung gewählt haben, dann können wir eben in 4 Jahren nochmal wählen und vielleicht gewinnen wir dann. Und das bedeutet natürlich, dass man sich als Bürger in einer sehr passiven Rolle sieht in diesen Prozessen von demokratischer Erosion. Weil eben auch die, und da ist dann wieder Software, Hardware, weil dann die Normen und die Erwartung, dass die Hardware diese Rolle übernimmt, gar nicht mehr vorhanden ist und somit auch nicht abgestraft wird dann bei der nächsten Wahl.
Was mich nur interessiert, habt ihr dann auch geschaut, was der Zusammenhang ist, wie die Leute wählen würden, wenn sie eine bestimmte Einstellung haben?
Ja, und das ist natürlich schon so, dass diejenigen, die dann, also wir haben diese erste Runde der Umfragen in Polen und Ungarn durchgeführt, dass diejenigen, die dann die Regierung, die gerade dabei war, die Demokratie auszuhöhlen, dass diejenigen, die wählen, natürlich weniger liberaldemokratisch sind. Aber insgesamt haben wir in Polen 12 und in Ungarn 13% nur gefunden von wirklich starken Liberaldemokraten, die ganz klar sagen, mein Demokratieverständnis ist Liberaldemokratie extrem wichtig und die anderen wäre natürlich auch schön, politische Stabilität und Wirtschaftswachstum zu haben, aber weniger wichtig. Und viel mehr, also die 2 größten Gruppen sind diejenigen, die sagen, liberale Demokratie ist wichtig, aber auch dieses mehrheitsbasierte Verständnis, was dann schon mal Tür und Tor öffnet für einen Machtausbau, wenn die Regierung einmal in der Macht ist. Aber auch eine sehr große Gruppe, gerade in Polen, von Indifferenten, die sagen, also auf einer Skala von 1 bis 7 finde ich alles so um die 4. Und da wissen wir nicht genau, heißt das, sie verstehen es nicht oder es ist ihnen egal. Aber was es definitiv bedeutet, ist, das sind jetzt nicht diejenigen, die dann auf die Straße gehen, weil unabhängige Richter aus dem Amt gemobbt wurden zum Beispiel.
Was heißt das für politische Bildung und die Rolle davon? Weil ich erinnere mich noch an ein Schulfach, was ich gehabt habe, das hieß Politik. Und es ist zur einen Seite rein und zur anderen raus. Es hat mich einfach in dem Alter, wo ich damit berieselt wurde, überhaupt gar nicht interessiert. Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Das ganze Vokabular, es ist alles nur noch blurry. Das bisschen, was ich jetzt noch darüber weiß, muss ich mir halt im Nachgang irgendwie noch im Erwachsenenalter beibringen. Das heißt, also an mir ist das auf jeden Fall gescheitert. Und ich denke, da bin ich nicht ganz alleine damit. Was würdest du sagen, braucht's oder was wäre wichtig für eine Bevölkerung einer Demokratie, um diese Demokratie zu stärken?
Also ich glaube tatsächlich kontinuierlichere politische Bildung, also nicht gerade vielleicht, also ich nehme an, das hast du vielleicht zum Alter von 14, 15, 16. Ich habe einen Sohn in dem Alter, der hat auch viele andere Dinge und er hat natürlich eine Mutter, die ihn regelmäßig berieselt mit, wie wichtig ist Demokratie. Das ist auch mal ein Sonderfall. Und auch da glaube ich, wenn er jetzt das in der Schule hören würde, würde er denken, oh nee, das jetzt auch nochmal hier in der Schule, muss nicht sein. Also ich glaube, das muss viel kontinuierlicher passieren. Wenn ich auch in die Pflicht nehmen würde, ist die Parteien, also quasi die etablierten Parteien, die an sich eben ein liberaldemokratisches Verständnis haben, das aber einfach sehr wenig explizit machen. Und häufig dann erst in dem Moment, wo dann wirklich schon sozusagen die Hütte brennt und dann merken, huch, vielleicht müssen wir jetzt auch mal erklären, warum ist Liberaldemokratie eigentlich gut und nicht einfach voraussetzen, das hat ja jeder intelligente Mensch verstanden. Nee, da muss man vielleicht schon auch argumentieren, auch drüber nachdenken, warum und warum ist das denn legitim, zum Beispiel, dass unabhängige Gerichte die Regierung in ihrer Machtausübung beschränken? Warum dürfen kritische Journalisten die Regierung kritisieren, auch wenn sie vielleicht manchmal Unrecht haben oder auch ihre Quellen zum Beispiel nicht offenlegen wollen, weil sie Quellenschutz betreiben? Und all das, glaube ich, muss viel klarer und viel regelmäßiger artikuliert werden. Und man sieht das ein bisschen, ich habe eine Analyse gemacht von den Diskursen zur Demokratie im Europäischen Parlament. Und da hat man eine Bewegung in zwei Momenten. Also im ersten Moment hat man dann die rechtspopulistischen Parteien, die dann wirklich sehr aufmüpfig auch werden, sehr explizit auch sagen, die EU darf sich nicht einmischen, wer seid ihr überhaupt, wir machen unsere eigene Demokratie in Polen, in Ungarn und so weiter. Und erst in einem zweiten Moment, dass dann die liberaldemokratischen Parteien da auch ein bisschen dann so Pushback machen und selber Argumente liefern, nicht nur zu sagen, weil wir uns auf liberale Demokratie verpflichtet haben oder weil das schön ist oder moralisch besser, sondern ein bisschen weiter ausholen und sagen, warum ist denn Liberaldemokratie trotz dieser teilweise einfach Schwierigkeiten immer Ergebnisse zu liefern, das System, hinter das wir uns alle stellen müssen, selbst wenn wir manchmal nicht an der Macht sind. Und ich glaube, gerade in diesen polarisierten Gesellschaften, in denen wir vielfach in Europa heute leben, anzuerkennen, dass das wichtig ist und dass das auch verteidigt werden muss, nicht mal in einem Jahr, in einem Schulfach, in einem Alter, wo Schülerinnen und Schüler andere Prioritäten haben, sondern ein bisschen kontinuierlicher.
Und es wäre ja auch so ein Stück weit unser Thema mit dem kritischen Denken, dass man vielleicht auch so diesen Perspektivenwechsel und auch Andersdenkende ernst zu nehmen sozusagen und nicht einfach nur als Gegner zu sehen, sondern dass es ja auch verschiedene legitime Interessen gibt und dass man versucht eben gemeinsam irgendwo zu Lösungen zu kommen. Das kann ja sowohl im Persönlichen als auch dann eben bei den Parteien ist ja das ein Ähnliches, ne? Wie geht man miteinander um? Wie respektiert man den politischen Gegner sozusagen? Und wie diskutiert man miteinander? Wie ist die Kultur diesbezüglich?
Definitiv. Ich glaube, es ist schwer, das von einer Seite zu machen. Also das ist oft so ein bisschen der Zauberansatz, wie reagiert man auf Polarisierung? Ja, mit Depolarisierung. When they go low, we go high. Das konsequent durchzuhalten ist natürlich auch schwierig, aber es kann ansonsten alternativ natürlich in der Spirale enden, wo man dann sagt, dann befördert man dieses Wir-gegen-Sie-Denken. Ich glaube, gerade in der deutschen Diskussion ist natürlich schon ein gewisses Verständnis dafür zu sagen, oder es ist eine größere Diskussion jetzt geworden, aber diese Frage, wie geht man dann um mit einer Partei wie der AfD? Will man da jetzt den Schweizer Ansatz fahren und sagen, naja, wenn man zumindest koaliert, dann kriegt man die in irgendeiner Form eingehegt? Oder will man da wirklich sagen, nein, Brandmauer, das müssen wir weiter durchziehen, denn die sind, und das wäre meine Position, einfach so klar gegen die liberale Demokratie positioniert, da kann man nicht kooperieren. Aber dann muss man eben erklären und nicht einfach sagen, das sind die Bösen, auf keinen Fall konnten wir noch kooperieren, sondern ganz klar aufzeigen, welche Teile davon, welche Aussagen, welche Akteure und wie gehen wir damit um. Und zur Frage vom kritischen Denken auf der individuellen Ebene, ich war ein bisschen geschockt, als ich habe meinen Studierenden am Ende einer Vorlesung, also MA-Studierende in der Schweiz, am Ende einer Vorlesung zu Demokratisierung und Autokratisierung, habe ich sie gebeten, was wären denn Argumente, die man für die liberale Demokratie anbringen könnte? Und da merkte man, das war dann schwierig. Also selbst nach 12 Wochen Semester oder 13 Wochen Semester, da wirklich auf überzeugende Argumente zu kommen, die eben nicht sagen, dann läuft es wirtschaftlich besser oder das ist politisch stabiler, sondern wirklich zu sagen, die eigenen genuinen Meriten, unabhängig von diesem instrumentellen Verständnis, weil es Ergebnisse liefert. Weil Ergebnisse liefern kann man auch in Singapur, da gibt es auch politische Stabilität. Liberale Demokratie gibt es da jetzt weniger.
Wenn du in die Glaskugel schauen müsstest. Ich weiß, als Wissenschaftlerin macht man sowas nicht. Aber natürlich kannst du Hypothesen geleitet vielleicht argumentieren oder extrapolieren auch. Ich frage mich nämlich schon gerade, so wo du darüber erzählst, wie sieht denn der Stand oder der Zustand der liberalen Demokratie in Deutschland gerade aus, wenn man so auf die Indikatoren schaut? Und vielleicht eine zweite Frage, was die Zukunft betrifft. Du hast vorher gesagt, so diese Demokratisierungs-, Autokratisierungswellen und immer so mit Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg dazwischen. wenn ich das mal ganz einfach n zu n gleich 4 weiter extrapoliere, käme ja dann irgendwann ein nächster Krieg. Hoffen wir nicht. Aber ich meine, wenn man weiter nach Osten schaut, läuft gerade ein großer Krieg. Kann man da extrapolieren? Das ist gar keine gute Idee. Oder was kann man zumindest daraus lernen, wenn man extrapolieren würde, um zu schauen, dass man bestimmte Dinge verhindert?
Also ich würde jetzt vielleicht nicht so sehr die Kriege extrapolieren, sondern die Wellen. Und dann wäre natürlich die optimistische Lesart zu sagen, da wir gerade mitten in der dritten Autokratisierungswelle sind, müsste ja jetzt logischerweise die vierte Demokratisierungswelle kommen. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel argumentieren, Polen, Ungarn, da haben sich ja die Dinge schon zum Positiven gewendet. Gut, in den USA schauen wir mal, was die Midterms bringen und dann die Präsidentschaftswahl danach. Also ich will jetzt auch nicht überoptimistisch klingen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist das Ende der Demokratie, ne? So wie man nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Kalten Krieg gesagt hat, das ist das Ende der Geschichte. Sicher nicht. Es ist sicher aber auch jetzt nicht das Ende der Demokratie. Aber es ist eben natürlich schon etwas, was verteidigt werden muss. Und dann zu deiner ersten Frage, Zustand der Demokratie in Deutschland. Ich glaube, man hat ja gesehen, sehr große Demos gegen rechts jetzt angesichts der Wahlergebnisse. Trotzdem hat das natürlich diesem doch recht dramatischen Anstieg der AfD nicht wirklich Einhalt geboten. Und ich glaube, da muss man nochmal ganz konkret überlegen, wie kommt man an deren Wählerinnen und Wähler dran und wie kann man denen erklären, eben nicht, ihr seid böse und das ist schlecht und das ist moralisch inakzeptabel, sondern warum, also was sind die Vorteile einer anderen Sicht auf die Dinge und wie können auch liberaldemokratische Parteien langsam, aber sicher gemeinsam Lösungen erarbeiten für Probleme, die uns jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten beschäftigen.
Das wäre ja auch so eine Auseinandersetzung auf der inhaltlichen Ebene dann genau mit das. Argumenten. Was ich auch spannend finde, ist, dass eigentlich in Amerika das auch eine Veränderung ist. Zum Beispiel Henry Ford war damals sehr populär. Aber der wäre niemals als Präsidentschaftskandidat aufgestellt worden. Da ist gesagt worden, auch das ist ja lächerlich, ne? Und das sozusagen da auch immer noch so wie so ein Schutz war, sozusagen bei der Auswahl von Kandidaten, dass die Parteien darauf verzichtet haben, Populisten aufzustellen, weil man eben gewusst hat um die Gefährdung der Demokratie und dass das aber jetzt eben trotzdem passiert, weil man sagt, gut, das ist der Vorteil für unsere Partei, da gewinnen wir mehr Wähler.
Und das ist eben, würde ich sagen, gerade im amerikanischen Fall, wo die Polarisierung natürlich extrem ist, letztlich die komplette Selbstaufgabe der Republikaner, die dann sagen, wir lassen diese Partei von Trump und von MAGA übernehmen und geben ein bisschen auf. Ne? Also man hat ja vor der ersten Wahl Trumps gesehen, dass es da durchaus kritische Stimmen gab. Und bei der zweiten Wahl sagt man dann, okay, dann, ne, wenn er die Wahl für uns gewinnt, dann so be it. Und dann versuchen wir uns auch gar nicht aufzulehnen. Also ich würde sagen, die USA ist schon ein extremes Beispiel, auch weil natürlich durch dieses bipolare System, weil es eben nur die zwei großen Parteien gibt, sind das auch sogenannte Mega-Identitäten. Also es ist nicht, man wählt demokratisch oder republikanisch, sondern man ist das und man ist das sehr stark und man lebt dann auch in diesen Communities, wo man nur umgeben ist von Menschen, die genauso denken, hat auch ganz stark, also was man da mal sieht in diesen Umfragen, dieses könnte ich mir vorstellen, dass meine Tochter, mein Sohn mit jemand von der anderen Seite verheiratet oder zusammen wäre und das ist unvorstellbar für beide Seiten. Und das ist dann eben genau diese Spirale von Polarisierung, die dann so weit geht, dass man wie auf keinen grünen Zweig mehr kommen kann. Und ich glaube, da sind wir in Europa insofern von entfernt noch, glücklicherweise, dass wir ja in den allermeisten Fällen Mehrparteiensysteme haben, auch ja inzwischen in Großbritannien, wo man wirklich sagen kann, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel rechts wähle, muss ich nicht rechtsextrem wählen, sondern kann immer noch, also es gibt ein breiteres Parteienspektrum, wo noch mehr Wählerinnen und Wähler sich drin wiederfinden können. Und was nicht diese extreme Polarisierung so begünstigt, wie es in den USA der Fall ist.
Und wo der Diskurs ja noch nicht so verhärtet ist bei uns, dass man jetzt überhaupt nicht mehr anerkennen kann, dass andere auch vielleicht legitime Punkte haben und Interessen und dass man sich damit gar nicht auseinandersetzen kann.
Und wo man eben noch diese inhaltliche Auseinandersetzung hat und nicht diese komplett ideologische, beziehungsweise noch im nächsten Schritt diese identitätspolitische. Ich bin Republikanerin und deswegen ist es unmöglich für mich, inhaltlich einem Demokraten zuzustimmen. Da sind, finde ich, in Europa zum Glück.
Es geht jetzt nochmal ein anderes Thema, aber was mich interessieren würde, ich finde es heute auch schwierig zu sagen, was ist rechts und was ist links. Das, also irgendwo diese Zuordnung ist ja auch gar nicht mehr so eindeutig, wenn ich jetzt denke, in Deutschland bei den Parteien, beim BSW ist es so eine Mischung sowieso, aber auch jetzt bei vielen Forderungen von der AfD würde ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt rechte Forderungen sind und umgekehrt, also ich kann es manchmal gar nicht einordnen.
Also das ist einmal tatsächlich ein struktureller Wandel, dass dieses Rechts-Links, was vorher recht klar war, für eine stärkere Einmischung des Staates oder für eine stärkere wirtschaftliche Unabhängigkeit, einfach entlang dieser rein wirtschaftlichen Achse. Und da ist dann in den letzten Jahrzehnten eine zusätzliche kulturelle Achse dazu gekommen, wo man dann wirklich sagt, hier geht es um progressive oder eher konservative Stimmen. Und somit hat man dann vier Zellen sozusagen. Also man kann wirtschaftlich rechts und kulturell progressiv sein oder wirtschaftlich rechts, kulturell konservativ. Und dadurch ergeben sich mehr Optionen, aber auch eine weniger starke oder weniger klare Einordnbarkeit nach rechts und links. Und andererseits gibt es natürlich auch mehr opportunistische Parteien, die Positionen übernehmen, von denen sie meinen, dass sie im Volk verfangen. Und es gibt auch Evidenz dafür, dass gerade in diesen Fällen, wo autokratisierende Machthaber an der Macht sind, so wie zum Beispiel in Serbien, dass die dann auch wirklich ganz gezielt über ihre Parteien Umfragen durchführen lassen zu verschiedenen politischen Themen und dann einfach ihr Fähnchen ein bisschen nach dem Wind ausrichten. Was möchte denn jetzt die Mehrheit in dem Bereich? Na, das ist jetzt unsere politische Position. Und auch das macht natürlich für Wählerinnen und Wähler die Optionen sehr obskur, weil man es nicht klar einordnen kann.
Das macht dann auch so eine Politikverdrossenheit, wenn man gar nicht mehr auch zuordnen kann. Vielleicht so ein bisschen was, wenn man denkt an die Merkel-Zeit, wo man das Gefühl hatte, einfach mal abwarten, bis sich eine Mehrheit bildet und dann geht man in eine bestimmte Richtung. Aber man weiß dann gar nicht mehr, wofür steht eigentlich irgendeine Partei oder haben die grundsätzliche Interessen sozialpolitisch oder wirtschaftspolitisch, die sie langfristig verfolgen.
Und daraus ergibt sich dann eben auch diese populistische Haltung von die da oben machen ja dann sowieso, was sie wollen. Und insofern brauche ich mich da auch gar nicht mehr beteiligen, beziehungsweise ich glaube auch nicht den einen mehr als den anderen. Also auch das haben wir zum Beispiel in Fokusgruppen gesehen, zu sagen, ja, das stimmt zwar, dass meine Partei, für die ich gestimmt habe, gerade die Demokratie auseinandernimmt, aber wäre deine Partei in der Macht, würde sie das Gleiche machen.
Vielleicht noch eine Frage zu den, auch wieder so ein bisschen Ausblick. Wo siehst du die größeren Gefahren jetzt für, wir sitzen hier in Deutschland, sagen wir mal für die deutsche Demokratie, von innen, aber vielleicht auch von außen. Und da vielleicht auch so das Thema, weil Andreas, du hast BSW gesagt und so. Ich kann das ja nicht genau nachvollziehen und so. Aber was man so liest, gibt es auch viel Propaganda, viel Gelder fließen. Von außen werden populistische Parteien unterstützt, teils dann irgendwie aus Richtung Kreml und so weiter. Das mag alles stimmen oder nicht. Aber es gibt sicherlich von außen Interessen, die auch oder deren Interesse ist, diese westlichen Demokratien zu destabilisieren, Chaos zu stiften, aber natürlich auch von innen. Da gibt es auch Gefahren. Da gibt's, vielleicht sind das Sachen wie Egoismus oder Geltungswahn oder ich weiß nicht was. Wo siehst du so die Gemengelage an Gefahren von innen und von außen auch für unsere Demokratie?
Also ich würde sicherlich sagen, beide Gefahrenquellen sind nicht zu unterschätzen. Also gerade diese ganzen Desinformationen, wissentliche Einmischung in Wahlkämpfe in andere Länder. Man hat das ja auch in Rumänien gesehen, aber auch natürlich Marine Le Pen, die sich finanzieren hat lassen, teils durch Russland. Das ist definitiv nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, da gibt es auch zunehmend Gelder, Ressourcen, die da reingesteckt werden, solche Arten von Kampagnen aufzudecken, auch gerade durch Online-Medien und so weiter. Aber ich würde auch absolut nicht unterschätzen, die interne Gefahrenquelle, eben diese doppelte Gefahrenquelle, einmal ein nicht mehr liberal-demokratisches Verständnis auf der Seite einiger Bürger, dieses populistische Demokratieverständnis, aber eben auch dieses sich komplette Abwenden von der Politik. Und dann zieht man sich komplett zurück und versucht auch gar nicht mehr, Ergebnisse zu beeinflussen, Politiken zu beeinflussen, und zwar im Großen wie im Kleinen. Und wendet sich dann ausschließlich seinem eigenen kleinen Leben zu. Und ich glaube, das ist natürlich auch gerade eben für ein demokratisches System braucht man auch ein gewisses Bürgerengagement. Und wenn das komplett wegbricht, ist das, glaube ich, langfristig sehr, sehr gefährlich. weil auch ganz viele andere Dinge daran mithängen, Parteienmitgliedschaft, politisches Engagement, auch Rekrutierung von politischem Personal. Wenn die Wahrnehmung ist, sobald ich in die Politik gehe, bekomme ich für jede Aussage einen Shitstorm, dann haben wir natürlich irgendwann auch keinen mehr, der sich wählen lassen möchte. Oder eben nur noch so radikale Menschen, die sagen, naja, diese Shitstorms kommen eh nur von der anderen Seite. Aber ich glaube, das ist auch was, dieses Gefühl von Selbstverantwortung und Interesse und auch dieser Wahrnehmung, dass ich als Bürgerin und Bürger eine Rolle darin spiele, die Demokratie in meinem Land und jetzt in unserem Fall in Europa auch aktiv zu verteidigen und zu unterstützen. Und wenn das verloren geht, dann öffnet das natürlich, und so sind die beiden verwoben, Tür und Tor für externe Einflüsse, die das nochmal verstärken und noch mehr zu dieser Entfremdung zwischen Politik und Bürgern führen.
Ja, das macht absolut Sinn, was du sagst. Ich habe auch gerade so das Bild im Kopf gehabt, natürlich nicht so auf lokaler Ebene, sondern es war ja auch ein Politiker in Deutschland, das habe ich tatsächlich so ein bisschen mitverfolgt und ich will es jetzt mal gar nicht irgendwie parteipolitisch sehen, das war Robert Habeck und ich fand das, wie er das erklärt hat, warum bestimmte Gesetze, gerade dieses Heizungsgesetz und so mit den Wärmepumpen. Ich weiß, dass ich einige Videos angeschaut habe, die er aufgenommen hat, wo er erklärt hat, wie der Entscheidungsfindungsprozess war und auch abgewogen hat pro und contra. Und das fand ich beeindruckend, weil das habe ich so bei anderen nicht gesehen. Und kann man über Robert Habeck sagen, was man möchte, aber diese Erklärbarkeit war da. So habe ich es wahrgenommen. Und du hast Shitstorm gesagt, da kamen viele und auch gegen die Grünen als Partei und so weiter und dann auch gegen ihn persönlich, dass man ihn nicht von der Fähre gelassen hat und so, also wirklich, dass da so Mobbildungen stattgefunden haben. Das ist für mich auch ein bisschen sinnbildlich von dieser populistischen Reaktion, selbst wenn jemand versucht, zumindest Politik erklärbar zu machen.
Absolut, also das ist keine einfache Position und wir sehen das, dass weniger und weniger Menschen sich zur Verfügung stellen für solche Ämter und dann in solchen Ämtern ja auch wiederholt, auch prominent zurücktreten und sagen, ich kann das nicht mehr vereinbaren mit meinem Privatleben. Und das kann man keinem dieser Individuen irgendwie zum Vorwurf machen, zu sagen, am Ende wollen alle ein halbwegs stabiles, ruhiges Leben führen. Manche sind bereit, sich mehr zu engagieren und andere weniger. Aber wenn dieses Engagement recht systematisch so stark abgestraft wird, dann haben wir wirklich irgendwann ein Personalproblem.
Ja, du hast es auch schon so angedeutet mit den Shitstorms, dass die sozialen Medien ja da auch eine große Rolle spielen und dass das ja auch noch nicht so ganz vorhersehbar ist, wie das so, sozusagen demokratische Prozesse verändert oder beeinflussen wird.
Ja, also es gibt ja immer wieder Ansätze zu sagen, wir müssen die sozialen Medien stärker regulieren. Es kann nicht sein, dass da jeder alles anonym verbreiten kann. Es ist natürlich unheimlich schwer zu regulieren, zumal nicht alle dieser Unternehmen in Europa ansässig sind und dann nochmal schwerer zu regulieren sind. Aber ich glaube, was ja ursprünglich mal, wenn wir zurückdenken, so diese Anfänge des Internets, da war ja diese Hoffnung, dass das ist jetzt ein Mittel zur Demokratisierung, weil dann können sich auf einmal alle äußern und alle einbringen und alle idealerweise natürlich konstruktiv einbringen. Was man zu dem Zeitpunkt dann vielleicht weniger erwartet hatte, ist destruktiv sich leider viele einbringen und wie stark das dann als Disincentive, also als den Anreiz mindert, sich wirklich aktiv einzubringen und auch öffentlich Position zu beziehen.
Gibt's da gute Ideen, wie man eben, also du sagtest jetzt sowas wie, ne, jeder kann anonym etwas posten, ne, oder wir haben ja auch da wie im Gegensatz zum klassischen Journalismus, ne, ist es ja mit Quellen und mit Überprüfung von Informationen ganz anders gestrickt. Was siehst du für Möglichkeiten? Wie könnte man das verbessern?
Also es gibt ja Mechanismen wie zum Beispiel die Moderation, aber dann müssten diese Unternehmen, die dahinter stehen, dann auch diese Moderation korrekt durchführen. Es gibt auch Forschungseinsätze, wo man dann schaut, was passiert, wenn Bots zum Beispiel, die müssen das nicht mehr Menschen machen, aber dann direkt in solche Unterhaltungen eingreifen und sagen, hey, hier wird gerade eine Aussage getroffen, die verletzend ist, die unnötig aggressiv ist und so weiter. Und dass das teilweise dann auch das Verhalten ein bisschen moderiert. Aber also meine Befürchtung ist, solange das anonym passiert und solange die Unternehmen nicht ihre Rolle spielen, ist das ganz schwer, da wirklich eine Lösung zu finden, die langfristig greift.
Jetzt ist das ganz schön full circle. Wir haben am Anfang ja auch so, wie funktioniert die EU und mit der Rechtssetzung, Rechtsprechung. Und da gibt es ja auch auf EU-Ebene manchmal die Versuche, gerade diese großen, meist amerikanischen Firmen einzufangen oder zu regulieren. Hohe Strafen werden ausgesprochen. das befördert ein bisschen noch so die Hassrede bei bestimmten anderen Akteuren dann auf der anderen Seite des Atlantiks. Zumindest das, was ich so aufgreife, was nicht viel und sicher nicht repräsentativ ist. Aber das ist, glaube ich, genau das. Und das wäre vielleicht auch eine Einladung, nochmal für uns alle zu versuchen zu verstehen, wie das System denn genau funktioniert, in dem wir leben, also in Europa, um zumindest eine informierte Meinung darüber zu haben. Und man darf ja auch informiert dagegen sprechen, Gegenargumente bringen, aber dass wir eher auf argumentativer Ebene darüber streiten und nicht auf so polarisierter oder persönlicher Ebene.
Absolut. Also ich glaube, der Knackpunkt ist tatsächlich, ob man es schafft, auf individueller Ebene, sei es über politische Bildung, sei es auch über Interaktionen im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Kollegenkreis, diese Wahrnehmung oder diese Selbstvergewisserung zu haben, wir sind Akteure in diesem System, wir sind diesem System nicht ausgeliefert. Wir sind sicher, gerade gibt es viele Herausforderungen in den Demokratien Europas, aber es ist auch an uns, zu Lösungen beizutragen und nicht nur zu kritisieren und oder uns abzuwenden.
Ja, und da ist natürlich die Größe von Europa wahrscheinlich für die Wahrnehmung nicht besonders förderlich, wenn wir einer oder eine von ein paar hundert Millionen sind, versus vielleicht jetzt in der Schweiz 8 oder 9 Millionen, jetzt mittlerweile auch schon viel. Aber dieses Gefühl zu bekommen, dass man da eine Rolle spielt, ist gar nicht so einfach bei den Größenordnungen.
Als einer von 500 Millionen, aber man könnte natürlich sagen, Europa ist ja trotz aller Probleme immer noch ein bisschen die Insel der Seligen, gerade wenn man jetzt wieder über den Atlantik schaut oder eigentlich in sämtliche anderen Himmelsrichtungen. Und somit ist man dann eben nicht alleine, sondern auf einem Kontinent, auf dem die Sachen aus vergleichender Perspektive immer noch eigentlich sehr gut laufen, zum Glück.
Ich habe noch ein schönes Plädoyer auch wieder von der KI gemacht und da wäre es auch interessant von dir zu hören, ob du dem zustimmst, weil ich habe dann auch noch das Ding gebeten, mir mal so eine Zusammenfassung von deiner Gesamtarbeit, das wird wahrscheinlich für dich auch spannend zu hören, was macht die KI? Und da ist dann rausgekommen, Natascha Wunschs Arbeiten sind im Grunde genommen eine groß angelegte Untersuchung über das in Fett gedruckt jetzt Scheitern des kritischen Denkens in der Politik und ein Plädoyer dafür, politische Bildung nicht nur als Wissensvermittlung, sondern als Stärkung der normativen Bindung an liberale Werte zu begreifen.
Also das Plädoyer für kritisches Denken, das ist natürlich, passt jetzt wunderbar zu eurer Podcast-Serie. Hätte ich jetzt selber gar nicht so gesagt, aber ich werde das natürlich nicht abstreiten. Sicherlich zu sagen, diese normative Bindung an die Demokratie, das ist ein ganz wichtiger Hebel, um der aktuellen Krise der Demokratie entgegenzutreten.
Und ich glaube, das ist ein schönes Plädoyer, was wir auch an unsere Hörenden richten würden. Und noch wichtiger eigentlich an uns selbst. Das ist, glaube ich, immer der wichtigste Ansatzpunkt, dass wir nicht über andere kritisch denken, sondern das haben wir jetzt schon gebetsmühlenartig bei uns im Podcast ja wiederholt. Das fängt bei einem selber auch an, dass jeder und jede sich selbst an die eigene Nase fasst und sich dazu mal seine und ihre Gedanken macht. Und ich würde sagen, das Gespräch mit dir, Natascha, ist sehr lehrreich und sehr instruktiv, um da mal auch die richtigen Gedanken anzustoßen.
Und sich zu fragen, welche Rolle man selbst spielen kann, die Demokratie langfristig stabil zu halten. Ja.
Absolut. Von daher ganz herzlichen Dank, Natascha, für die Zeit, die du dir genommen hast und das interessante Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.